Wir kommen aber zum anderen, einer anderen Firma in deiner Karriere. Du hast sie vorhin schon kurz genannt, nämlich die Firma eGym aus München. Dort warst du als Vertriebschef für die Dachregion tätig, dann später als Vice President Company Development und als Gesellschafter. Und auch dort während deiner Zeit wurden große Erfolge verbucht. Und jetzt aus deiner Sicht heute, was war der Erfolg für das Wachstum von eGym als Startup, als du dort gestartet hast, bis heute oder letztes Jahr, als die Bewertung von über 1 Milliarde Euro stattgefunden hat bei eGym?
Ja, das ist ja im Grunde genommen auch, wie so oft im Leben, eine resultierende Geschichte. Der Philipp, der hat ja an der Columbia studiert und der Flo Sauter, die beiden Partner, der war in Berkeley, wenn mich nicht alles täuscht. Die zwei sind auch zusammen schon in die Schule gegangen und waren in München an der TU und hatten irgendwann die Idee, die elektronischen Geräte zu kopieren und zu digitalisieren. Und die waren auch öfter auf dem Messestand bei Milon, haben sich das also angeschaut. Und das hat sich später dann auch herausgestellt, ja, als wir dann miteinander geredet haben, wie viel sie übernommen haben und hatten natürlich die Idee, die Softwareseite besser zu gestalten. Also dieses smarte Training, wie man ja heute sagt, das hat der Dieter Mielich schon abgebildet mit der Fidata Software, so hieß die damals. Da konnte man natürlich schon das Koppeln auch an die Studioverwaltung, an die MAC Software hatte ich das damals schon bei mir im Studio gekoppelt. Also das war nicht neu. Aber so durch diese ganze Geschichte Apple, einfache Darstellung, Apps, Entwicklung, Member-App, Trainer-App, das kam dann alles so von dem Philipp und vom Flo seiner Seite. Das haben die mitgebracht, das hatten sie als Gedanken, waren aber in dem Bereich Vertrieb überhaupt nicht aufgestellt und in dem Bereich Maschinenbau auch übersichtlich. So, und damals habe ich den Dieter Mielich mitgenommen, um sich das anzuschauen. Und entstanden ist das aber durch den Mikro, durch den René Kalt. Für den René Kalt hatte ich die Expansion mitgemacht für die Elements nach Deutschland. Das resultiert aus der Geschichte mit Inline. Als erstes habe ich ja praktisch Inline verkauft an den Mikroskonzern, da war ich als Makler für den Paul Unterberg tätig und die Mikro hat dann Elements gemacht und die wurden dann in München gebaut und in dem Rahmen war ein gewisser Fabian Ewald für den Bereich Elektronik, Vernetzung zuständig und der hatte dann Kontakt mit eGym. So, und in dem Rahmen hat der René gesagt, du geh da mal hin, guck dir das mal an, die bauen, glaube ich, die Milon-Geräte nach. Ja. So, und dann habe ich gesagt, ja, da gehe ich da hin, dann wollte mich der Philipp, da habe ich übrigens noch ein E-Mail, das erste E-Mail mit dem Philipp, wollte er mich eigentlich nicht empfangen, weil er gesagt hat, das ist Mr. Milon, der macht uns Konkurrenz, der wusste gar nicht, dass ich nicht mehr bei Milon war, dass ich meine Anteile verkauft hatte. Und hat gesagt, ja, er empfängt mich nicht. Und dann hat der René Kalt gesagt, ja gut, dann ist das Thema hier zu Ende. Entweder du empfängst den, weil ich habe ja den ganzen Geräteeinkauf gemacht. Ja, dann hat er mich dann notdürftig doch empfangen. Und dann habe ich fairerweise, weil ich ja die Firma verkauft hatte, an meinen damaligen Partner, den Hubert Haupt. Und der hatte wiederum einen Unternehmensberater engagiert, den Richard Hauser. Und die Christine, meine Tochter, war damals auch noch bei Milon in der Entwicklungsabteilung, war dann Richard Hauser damit unterstellt. Und da habe ich zum Richard gesagt, du Richard, ich habe hier so eine Explosionszeichnung von den eGym-Geräten. Also aus meiner Sicht haben die Milon-Geräte 1:1 kopiert. Ich gucke mir das jetzt mal an. Und dann hat er gesagt, nimm die Christine mit, die soll sich das mit anschauen. Und habe ich gesagt, ja gut, dann nehme ich die mit. Und so ist das entstanden, dass wir dort hingegangen sind Und haben uns das angeschaut und es war eine geile Stimmung. Der Flo und der Philipp, die waren total motiviert. Ja, die haben für das Thema gebrannt. Die hatten nicht mal einen Stuhl, da hatten sie so Bälle. So ist dann das Logo übrigens entstanden von eChem, weil die alle auf so
Das
orangen
ursprüngliche Logo mit dem roten,
Petzi-Bällen,
ja.
auf den Petzi-Bällen da rumgehopft sind. Und ja, dann hat die Christine gesagt: Oh, Papa, das gefällt mir so, ich bleib hier. So, dann habe ich gesagt: Nee, du bleibst nicht hier, das glaubt
Das
uns
ging
kein
schnell.
Mensch, hast du einen Vogel. Naja, auf jeden Fall, wer die Christine natürlich kennt, weiß, dass sie da einen sehr eigenen Kopf hat. Und was mir ja auch gefällt. Und dann habe ich gesagt: Gut, dann bleibst du hier. Und erst dann kam im Grunde genommen, dass ich gesagt habe, der Dieter soll sich's mit anschauen vom Maschinenbau. Und dann wollte ich mich aber erst nicht beteiligen, weil ich habe so moralisch da meine Bedenken gehabt. Das sollte die Christine alleine machen. Und dann hat sie die Finanzierung natürlich nicht gekriegt. Dann habe ich erstmal dafür die Finanzierung gebürgt, so dass sie das bekommt. Und ja, und dann hat der Hubert aber nicht locker gelassen, ist auf die Christine, auf den Philipp, auf alle los und hat dann einen Patentstreit geführt. Und da habe ich gesagt: Bitte lass doch die am Leben, die werden doch klein bleiben. Die Christine zieht da ihr Ding, geh nicht auf meine Tochter los. Und da war eigentlich der Richard Haus, hat der treibende Keil, der gesagt: Das ist uns scheißegal, wir gehen auf euch los, als gäbe es keinen Morgen. Und dann habe ich gesagt: Na gut, dann werde ich mich wieder beteiligen. Dann steige ich damit ein und dann werden wir sehen, wo Bartel den Most holt. Und schon der Rest ist bekannt. Und zu der Zeitpunkt hatte ich den Vertrieb aufgebaut vom Flex schon. Die Christine, ich hatte ja noch Wettbewerbsverbot, hat dann alleine dort noch gearbeitet bis Ende 2012 ist dann mein Wettbewerbsverbot ausgelaufen. Und so haben wir die Synergien aus dem Vertrieb Flex schon nutzen können. Wir hatten schon 200 Flex-Zirkel verkauft, um den eChem-Zirkel trotz Patentstreit nachzuschieben. Und die ganze Vertriebsorganisation war ja eine eigene. Also eChem hatte keinen Vertrieb, sondern es war meine Vertriebsorganisation und die ganzen Vertreter. Mark Wieser, Alex Strahl und, die alle in der Branche ja bekannt sind, die haben alle für mich gearbeitet in der Flex-Organisation. Wir haben ein eigenes Vertriebstool gehabt und dann hat der Philipp einfach gesagt: Macht ihr für uns dann auch den Vertrieb? Und so haben wir eigenständig auf Provisionsbasis, ohne dass eChem Kosten hatte, den Vertrieb gemacht. Ja. Und so konnte eChem natürlich wachsen ohne Kosten. Die Handelsvertreter haben dann auch nur Geld bekommen, wenn sie was verkauft haben. Und so sind wir dann relativ schnell hochgekommen. Und irgendwann war das natürlich kritisch, weil die Investoren nicht einsteigen wollten, weil sie sagten: Ihr habt ja gar keinen Vertrieb. Ja. So, und so sind die Finanzierungen dort dran gehangen und dort habe ich dann schweren Herzens dann irgendwann gesagt: Gut, dann bringe ich meine Vertriebsorganisation mit ein. Und so wurde aus der Vertriebsorganisation Somax. Das ist übrigens der Name, der zweite Name, den wir damals nicht genommen hatten, hatte man allerdings geprüft, dass da überall safe war. Den habe ich dann für meine GmbH übernommen, der Einfachheit halber, die Somax GmbH, die es auch heute noch gibt. Und über die haben wir den Vertrieb abgewickelt und dann habe ich den Vertrieb da bei eChem eingebracht und dann im nächsten Schritt auch Flex verkauft, weil wir natürlich nicht wollten, dass es zwei unterschiedliche Organisationen gibt. Und bis dahin war ja vieles aus Holz. Und ich hatte aber die Idee, die eFlex zu bauen. Die habe ich auch selber noch produziert. Also ohne eChem habe ich in Augsburg eine eigene Produktionsstätte gehabt, bin dann wieder direkt in den Maschinenbau gegangen, hatte eigentlich auch eigene Mitarbeiter. Aber in dem Moment, wo du es, als erstes haben wir es ja nur mechanisch aus Metall gemacht. und dann elektronisch. Aber wenn du Elektronik machst, brauchst du auf einmal Mechatroniker, Elektroniker, Servicetechniker und Entwickler, weil natürlich hast du so viel sprungfixe Kosten, dass ich mir gesagt habe, wie viel Umsatz muss ich denn eigentlich machen, um das wieder aufzufangen. Aber die Idee wollte ich nicht aufgeben mit dem E-Flex, auch in Verbindung mit E-Gym. Und so haben der Philipp und ich uns dann geeinigt, dass er die, das E-Gym, die Firma, nicht er, sondern wir, die Firma kauft, haben die dann implementiert. So ist es entstanden und dann war natürlich das auch eine ganz andere Bewertung. So, und auch hier schließt sich der Kreis mit Inline am Ende des Tages, weil ich habe der Mikro Inline nicht verkauft aufgrund der Gewinne, die der Paul Unterberg gemacht hat mit Inline, sondern ich wollte, dass Inline den Markus Begerow kauft, um das Geschäftsmodell von Qualitrain größer zu machen. Um das größer zu machen, musste man den regionalen Markt Bremen, wo er sehr stark mit seinen eigenen Studios war, verlassen. Und ich wollte das deutschlandweit transportieren. Und deshalb habe ich dem René Kalb damals empfohlen, den zu kaufen und zur Flächendeckung Inline. Zur Flächendeckung, um viele Studios zu haben, die im ländlichen Bereich mitmachen, weil der ländliche Bereich ist viel schwieriger zu erobern als die großen Städte. Und habe parallel empfohlen, Body and Soul zu kaufen in München. Da waren wir auch in Endverhandlungen mit dem Michael Briebel. Und damals wurde dummerweise dann Elixia noch verkauft. Und der Michael Briebel hat sich von seinem Partner, dem Hübner, überreden lassen, die Elixia zu kaufen. Und da ist die Mikro abgesprungen und hat dann entschieden, den Begerow nicht zu kaufen. Da hat er auch die Geschäftsleitung gewechselt. Der René Kalt war noch da. Aber der Herr Kessler als Geschäftsleiter wurde ersetzt durch den Herrn Plunschi. Der Herr Plunschi hatte dann eigene Ideen. Hat es dann nicht gemacht und so wurde irgendwann nur Inline gekauft, ohne die Flächendeckung, ohne Body and Soul, ohne den Gedanken mit dem Firmenfitness.
Ohne Aggregator.
War das natürlich ein Geschäftsmodell und dann hat man sich ja noch entschieden, die Elements als Luxuskonzept zu machen, mit einem Wahnsinnsaufwand, die auszubauen. Der Rest ist bekannt, da will ich gar nicht viel dazu sagen. Aber das war natürlich dann auch der Gedanke, den wir bei eChem diskutiert hatten. Und so hatte man sehr früh versucht, den Markus zu kaufen, um das zu übernehmen, um dann die Flächendeckung mit den eChem-Kunden anzubieten. Und das wäre auch um ein Haar gescheitert, weil der Markus Begerow dann ein besseres Angebot hatte von Urban Sports und da sogar schon ja, sehr weit war, will ich mal an der Stelle noch sagen. Ich war zu dem Zeitpunkt am Bodensee im Urlaub. Da hat mich der Philipp angerufen und sagt, du, das ist geplatzt. Der Markus will dann uns nicht verkaufen. Dann bin ich vom Bodensee hochgeflogen und konnte den Markus noch überzeugen. Und so ist dann Qualitrain entstanden. Und somit auch Wellpass, was man heute kennt und ja, der Rest ist bekannt und wenn man, wenn du mich fragst, woraus diese Bewertung resultiert, dann natürlich aus vielen. Einmal, dass der Philipp und der Flo die Gedankengänge hatten mit Trainer Member App, der Philipp dann in den USA noch NetPulse akquiriert hat, um eine Basis zu haben, Softwareanbieter zu sein, der in den USA schon unheimlich vernetzt war. Und die Jungs von NetPulse natürlich die ganzen Cloud-Gedanken nochmal ganz anders auf dem Schirm hatten. Die Investoren natürlich das Thema spannend fanden, auch das Thema Vermarktung von Trainingsmethoden etc., separate Umsätze zu machen oder unterschiedliche Apps anzubieten, die dann wieder an die Kunden vermarktet werden, um das zu skalieren. Und so kam natürlich vieles dazu, die Ideen mit dem Aggregator, die Ideen mit den Geräten. Wir haben den Markt mitgebracht. Aber auch hier ist der Erfolg natürlich eine Gemeinschaftsproduktion und wäre natürlich auch nichts ohne den Manfred Kricke von HPE. Der hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, schon 16 Firmen an die Börse gebracht. Und der Manfred war natürlich in dem Bereich Investorengewinnung, Investorensuche ein Genie. So, und die haben dem Philipp an die Hand genommen, von denen hat der Philipp sehr viel gelernt. Weil es ja auch ganz klar, so ein junger Student, alle, die damals da waren, einschließlich uns, wir sind in viel zu großen Schuhen gesteckt. Auf einmal war eine Investorenwelt, die solltest du abdecken, du solltest den Vertrieb abdecken, du solltest die Entwicklung abdecken. Und so wurde natürlich das Start-up auch vor Herausforderungen gestellt, die in der Corona-Zeit natürlich dann fast zum Crash geführt hätten. Aber wie so oft im Geschäftsleben, es ist immer ein Sprint auf der Friedhofsmauer, ja. Man muss halt einfach
Das
so
gucken da
runter.
oder nicht, ja. Ja,
Ja.
definitiv. Ja, aber ich finde es auch gerade spannend für die Branche als Ganzes. Also, wie oft jetzt Philipp auch dann im Handelsblatt war, wo auch über die Fitnessbranche als Positives berichtet wird. Das ist ja auch mal anders gewesen. Von daher denke ich auch, das hebt, wie du sagst, Flut hebt alle Boote und auch, dass
Ja.
Milon jetzt wieder stärker wird und eGym, dass dieser Wettbewerb da ist. Finde ich gut,
Ja,
weil das zwingt zu Innovationen.
mit Milon muss man ja dazu sagen, ich habe seit ich bei eGym bin versucht, Milon zu übernehmen. Zig Verhandlungen mit Hubert, mit seinen Geschäftsführern, die dann immer gewechselt haben. Selbst am Anfang noch mit dem Reusch und dem Udo Münster, die sicherlich da sehr eigene Verhandlungspartner waren, um das vorsichtig auszudrücken. Wir haben damals gesagt, Milon soll die Geräte bauen, wir machen die Software und wir haben die unterschiedlichsten Ideen entwickelt, damit die Kunden nicht auf der Strecke bleiben. Ja, so, weil das Entscheidende für uns ist ja, dass die Kunden uns groß gemacht haben. Die Kunden sind unsere Arbeitgeber und unsere ganzen Milon-Kunden. Die wollte ich nie, dass die zu Verlierern werden. Und das ist was, was mir nicht ganz gelungen ist, weil natürlich eGym eigene Gedankengänge hatte, die Investoren dann eigene Gedankengänge hatten und die Investoren sehr früh auch dann das Ruder übernommen haben, die Entscheidungen übernommen haben mit dem vielen Geld, was eingebracht wurde, dass sie gesagt haben, ja, wenn wir das Geld einbringen, dann wollen wir das so oder wir investieren da oder da. Aber bis zum Schluss habe ich das probiert und der Hubert Haupt konnte im Grunde genommen nicht mehr mithalten mit der Entwicklung, die wir gemacht haben. Und so ist Milon ziemlich unter die Räder geraten, so dass er irgendwann nicht mal mehr auf die Messe gehen wollte, weil ihm die Kosten zu hoch waren. Und dort hat der Markt auf einmal reagiert und hat gesagt, was ist da los? So, und dann hat der Hubert zu mir gesagt, du Mario, ich mache das nicht mehr. Das ist für mich erledigt. Wurde dann auch so die Immobilienkrise, als das dann so ein bisschen aufkam. Und dann habe ich den Weg auch zum Philipp gesucht, habe gesagt, ich werde auf keinen Fall zuschauen, dass die Milon kaputt geht. Auf keinen Fall. Ich gucke auf keinen Fall zu, dass die Kunden dort nicht versorgt werden. Egal, was passiert, egal wie es passiert, ich werde es nicht dulden. Und leider hat eGym damals nicht gekauft, war sogar noch auf der Messe. Dann bin ich mit dem Philipp zusammengesessen. Da war noch ein Koreaner, der sich interessiert hat. Und dann war noch der Hans Wehrmann. Das ist ein sehr interessanter Unternehmer, der ist der Ex-Mann von der Julia Siegel, der sehr viele insolvente Firmen aufkauft, der dann die Milon übernehmen wollte und unter anderem auch der Christian Jäger, mit dem ich dann mir sehr nahe gekommen bin. Und der Christian wollte Milon einfach groß halten. Und ich wollte einen haben, der dort weitermacht. Aber nicht irgendwo im Hintergrund oder nicht in Absprache mit eGym, sondern ganz offiziell war ich dort Makler und habe die Milon an den Christian Jäger verkauft. Ähnlich wie bei Inline war ich Makler an die Mikro und hier war ich Makler an den Christian Jäger. Und so wurde das auch weitergeführt. So konnte der Wolf dann auch weitermachen, der mir in der Zwischenzeit natürlich auch sehr ans Herz gewachsen ist. Auch das ganze Thema Five, was ich gerne, oder das ganze Thema Muskellängewachstum, was ich bespielt, wissen möchte. Und auch was das Thema Training angeht, hat der Wolf sehr viel eingebracht, auch in dem Bereich freie Bewegung, freie elektronische Bewegungen, also nicht nur geführte Bewegungen an elektronischen Maschinen, sondern auch freie. Und von daher habe ich das Thema unterstützt und werde das auch weiterhin unterstützen, weil ich einfach glaube, dass es notwendig ist. Und in dem Rahmen hatte ich auch die unterschiedlichsten Meetings mit dem Philipp, wie man den Markt insgesamt bespielt für elektronische Geräte. Nicht für Milon, nicht für eChem, sondern für den Markt.
Ganzheitlich.
Was ist für den Betreiber das Wichtige? Technochem investiert in den Bereich. Die elektronischen Geräte sind aus meiner Sicht dort ganz am Anfang, weil wir ein neues Thema in der Fitnessbranche haben, was in den USA schon vor ein paar Jahren zu sehen war, was ich mir schon angeschaut habe, was hier immer stärker wird, und das ist Longevity. So, und im Bereich Longevity ist es Schluss mit dem Geplänkel. Da reicht es nicht mehr, Geräte zur Verfügung zu stellen, wo die Leute für wenig Geld trainieren. Da geht es um Ergebnisse. Und hier sehe ich die Fitnessbranche in einem absoluten Wandel. Jetzt sind die Weichen gestellt. Die Leute werden älter und wollen immer länger leben und sie wollen nicht leiden. So viel zum Thema Lebenszeit und Leidenszeit. So, und für Longevity ist die Muskelmasse die entscheidende Komponente. Und hier werden alle scheitern, die nicht nachweisen können, dass sie Muskelmasse aufbauen. Jeder, der hier unterwegs ist, im Bereich Longevity, muss sagen, schau, der steht auf der Waage, ist Muskelmasse dazugekommen, ja, nein. Und hier wird sich auch, werden sich die Wagenhersteller, alles, werden sich diesem Thema neu öffnen müssen, weil es ist nicht die entscheidende Komponente, Muskelmasse im Vergleich zum Körpergewicht, sondern Muskelmasse im Vergleich zur Körpergröße. So, weil du kannst durchaus zu fett sein, wenn du genügend Muskeln hast. Aber zu fett sein ohne genügend Muskeln führt zu Entzündung, führt zu Krankheit, führt zu einem
zu allem.
Scheißleben.
Ja.
Ja. So, und jeder, der sich mit dem Thema Longevity befasst, wird sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Ist meine Meinung. Kann natürlich sein, dass ich falsch liege, aber ich persönlich glaube, dass der Markt neu gemischt wird. Und während sich der Discount natürlich immer mehr um junge Leute kümmert, die Ansprache in dem Bereich der jungen Leute gibt, wir sehen unheimliche Explosionen im Bereich Hyrox etc., müssen wir einfach für uns erklären, dass alles ist kein Training, das ist Sport. Ja, so, es ist Sport und Krafttraining ist die Voraussetzung für Sport, aber Krafttraining alleine ist kein Sport, sondern hier gibt es ganz klare Regeln und die Muskelmasse entscheidet, je nachdem, ob du die Sportart besser verkraftest oder im Verschleiß bist. Ja? So, deshalb wird die Muskelmasse für alles die entscheidende Komponente sein und dafür gibt es kein Medikament. Und das hat selbst die WHO, die ja nicht viel erkennt, aber selbst die WHO hat schon erkannt, dass Sarkopenie die Ursache für 96% aller Erkrankungen ist. Und Sarkopenie ist ja nur die halbe Wahrheit. Dynapenie, der Kraftverlust, ist ja noch viel schlimmer. So, und wenn wir die Leute sehen, sind in der Zwickmühle, sie haben keine Kraft mehr, sie schaffen ihren Alltag nicht, sie schleppen ihren schweren Körper rum mit viel zu wenig Muskelmasse, mit dem machen sie auch noch Sport, dann gehen sie auch noch joggen, weil sie glauben, sie werden dünn, dann essen sie auch noch wenig. Also diese ganze Fehlinformation, die dort ist, die von Influencern oftmals auch noch geschürt wird, dann wird es auf Instagram mit Filtern entsprechend noch vorgelebt. Und das halte ich für eine kritische Entwicklung und deshalb ist es auch wichtig, dass wir erkennen, dass sich unsere Trainer, unsere Jugendlichen, unsere Leute in der Branche weiterbilden müssen. Und ich glaube auch, dass hier die Medien gefordert sind, dass wir gefordert sind, das in die Politik zu tragen. Und deshalb war ja auch gerade in der Corona-Zeit mein Engagement für die Expertenallianz so groß, was ihr ja jetzt bespielt, dieses Thema, dass man das Thema Muskelmasse ganz oben aufhängt. Muskelmasse wird der entscheidende Faktor sein. Und deshalb ist es nicht mehr der Bodybuilder, sondern Longevity wird an die Bildung der Trainer, an die Bildung der Betreiber ganz andere Herausforderungen stellen. Allerdings mit ganz anderen Einnahmemöglichkeiten. Diese Leute, die sich für Longevity interessieren, die zahlen dir 1.000 Euro im Monat oder auch 5.000 Euro im Monat, um das zu erreichen, dass sie gesund altern, dass sie eingebunden sind, dass sie am täglichen Leben teilnehmen können. Da sind die Beiträge, die wir heute haben, für die kannst du nichts bringen. Für die kannst du Geräte zur Verfügung stellen für 19,90 Euro. Was willst du denn dann noch machen? Ja, die Leute, die dort kommen, wollen ja von dir auch nichts wissen. Die sind happy, wenn eine Putzfrau da ist. Die sind glücklicher, wenn eine Putzfrau da ist, wie ein Trainer.
Genial trainieren.
Ja, so. Und ja, und das Thema wird sich mit dem zunehmenden Kippen der Alterspyramide, mit der Überlastung des Staates durch, ja, aus meiner Sicht eine gewisse schlechte politische Entwicklung. Die Gesundheitssysteme sind überlastet. Hier werden die Leute nach sich selbst schauen müssen und deshalb entsteht hier ein komplett neuer Markt.
Mhm. Definitiv. Gerade zum Thema Longevity, vielleicht gerade noch für die Zuhörer, was ich empfehlen kann, ist, der Wolf Havard hat einen tollen Vortrag, den habe ich jetzt schon 7 Mal gehört. Ich schaue ihn mir immer wieder gerne an, weil das ist einfach grandios, wie er es auch darstellt mit der Kurve, was halt auch genau Fakt ist, was wir auch im Vorgespräch haben, im Thema Sterben und wie sterben. Was auch noch ein wichtiges Thema ist, dass, oder was eine Chance ist, dass viele, also wenn wir mal auch den Markt anschauen, wo es wächst, das wächst halt im Lifestyle, im Discount-Budget, also für kleinen Preis trainieren oder Vermietung von Fitnessräumen. Was nicht so stark wächst, ist der ganze Thema Gesundheitsbereich, wo ich eine große Chance für Einzelbetreiber sehe, vielleicht auch für größere Ketten, wo auch genau das Thema, was ihr habt, dazu kommt. Mario, du selber hast ja auch den Fitnesslehrer damals beim DSSV gemacht, 1990, und später dann auch den Cardio-Fitnesslehrer. Und neben der ganzen beruflichen Karriere, die wir besprochen haben, bist du ja auch Akademiker und hast 2007 auch bei der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement studiert und einen Abschluss gemacht. Damals hieß es noch BA. Jetzt gerade mit dem Thema Longevity oder generell, warum hast du gesagt, ich möchte das lernen, ich möchte mich weiterbilden, obwohl du 2007 auch schon gutes Geld verdient hast? Wir haben ja vorhin die Zahlen gehört. Warum hast du gesagt, trotzdem, dass du Geld verdienst, nimmst du nochmal diese Zeit, investierst die nochmal und machst ein Studium?
Das ist relativ einfach. Es ist ähnlich wie mit dem Training. Am besten du entscheidest für dich, für das Training, für ein gesundes Leben, wenn du noch gesund bist. Oder? So, und so entscheidest du dich auch für die Weiterbildung, wenn du Geld und Zeit hast. So, und Weiterbildung ist permanent. Das ist ein permanentes Lernen. Ich nutze jede Gelegenheit, mich weiterzubilden. Und deshalb war es für mich klar, wenn es das Angebot gibt, es hat mir damals der Refet gemacht, Fitnesslehrer zu werden, dann bin ich nicht so vermessen und sage, du, in der DDR, im Leistungssport haben wir alles gewusst, wo wart ihr in der Olympiatabelle, wo waren wir, ja, das hätte man ja sagen können, der Westen ist ja gar nicht vorhanden gewesen, ja, so Thüringen hätte ja USA geschlagen im Wintersport, ja, so hätte man sagen können, was wollten ihr überhaupt, nein, das ist überheblich, sondern man lernt immer was dazu. So, und deshalb war es für mich selbstverständlich, Fitnesslehrer zu machen und dann auch das Studium zu machen, 2007. Und das hat sich ja ergeben, weil der Timo Halks, das ist der Sohn von meinem ehemaligen Chef bei der IDO Software, dann das Studium angefangen hat und hat das bei mir in einem Studium, und da habe ich gesagt, komm, ich mache da mit, das interessiert mich. Und ich kann nur allen raten, ich bin nicht dümmer geworden. Ja, die jungen Leute, ich war ja schon 43, ja, so glaube ich. Ja. Die jungen Leute haben ganz andere Ideen. Und das ist auch das, was mich bei eGym unheimlich positiv beeinflusst hat, die waren ja alle viel jünger als ich. Die haben andere Gedanken, die gehen anders an ein Thema ran. Und wenn viele Leute sich um ein Thema kümmern, entstehen gute Ideen. Ich würde das jedem empfehlen, zu studieren. Und gerade in dem Bereich Longevity ist ein ewiges Lernen. Es gibt immer wieder neue Ansätze. Schau mal, Ben de Patterson hat 2009 die Myokine entdeckt, die alles revolutioniert haben, was es bis dahin an Wissen gab. Stell dir mal vor, du bildest nicht weiter, dann weißt du das doch gar nicht. So, und das ist das, was wir heute bei vielen Ärzten und Physiotherapeuten sehen, die seit Jahren keine Weiterbildung mehr gemacht haben. Die bleiben einfach stehen. Und deshalb wird für mich das mit dem ewigen Lernen. Also es gibt keinen einzigen Tag, wo ich mich mit dem Thema nicht auseinandersetze. Und du hast den Wolf erwähnt und seine Vorträge. Ich bin mit dem Wolf, mit allen Vorträgen total abgestimmt. Der Wolf und ich, wir tauschen uns regelmäßig aus. Ich gehe nach Hüfingen, ich höre mir das an, er hört sich das bei mir an. Wir tauschen uns aus, was unsere Ansätze sind. Wir waren zusammen im Bayerischen Wald bei dem Sepp Maurer. Ja, der Sepp Maurer ist... der macht dort den Wettkampf, der nennt sich Eisenhart. Ja? Dort heben die Leute 450 Kilo im Kreuzheben. Da ist einer, der wiegt 90 Kilo, hebt 390 Kilo. Da gehen wir hin und gucken, wie ist es möglich, dass ein 90 Kilo Mann 390 Kilo hebt. So, und dann wird der eine oder andere sagen, ja, Anabolika. Aus dem Esel machst du kein Rennpferd, ja? Also, sorry. So, und wenn ich mir das anschaue, was die Leistungen sind, dann müssen wir sagen, was können wir davon adaptieren? Und ich habe ja mit der Christine zusammen dieses Reha-Zentrum in Neu-Ulm. Das sind ja mittlerweile, glaube ich, 38 Mitarbeiter. Wir haben jeden Tag über 300 Patienten dort. Die Leute sind schwach. Und unser Thema ist, wie werden sie stärker? Nicht, wie bewegen sie sich? Sie müssen stärker werden. Nachweislich. Sie müssen Muskelwasser gewinnen. Nachweislich. Und da muss man sich an jeden Strohhalm klammern, den es dort gibt. So, oder wenn wir uns anschauen, Eiweiß. Wenn dir heute Eiweiß fehlt, wenn du einen Eiweißmangel hast, dann kannst du joggen bis zum Mond, dann wird aus dir nichts. Ja, so. Oder wenn die entscheidende Komponente ist, hast du einen Wachstumsreiz und unterstützt du diesen Wachstumsreiz mit dem Baustein, den der Körper braucht, sprich Eiweiß und Coenzyme, Vitamine, Mineralstoffe, bla bla bla. So, das ist klar, dass wir das brauchen. Aber wo ist der limitierende Faktor? Wer weiß heute in einem Studio, ob die Leute einen Wachstumsreiz haben oder nicht? So, ist der Reiz zu groß, produzieren sie Entzündungen, ist der Reiz zu klein, passiert gar nichts. Ja,
nix.
So entstehen auch Entzündungen. Der Körper reagiert ja immer unterschiedlich drauf. So, aber wir wissen heute, dass derjenige, der zu lange joggt, eine geringere Lebenserwartung hat als derjenige, der auf der Bank sitzt und mampft. Ja, so, das wissen wir, dass ein Verschleiß entsteht, dass der Körper sich verzehrt, wenn nicht genügend Bausteine da sind. Aber was kommt in den Studios an? Wir überlassen den Markt der Information, den Influencern. So, und deshalb habe ich zum Wolf auch gesagt, und auch schon zum Philipp und zum Flo, wir haben drei große Fehlerquellen in den Studios. Den Betreiber, den Trainer und den Kunden. Und erst, wenn es uns gelingt, diese drei Fehlerquellen auszuschließen, dass der Kunde trainiert und er in jedem Fall den richtigen Wachstumsreiz hat, dann ist der limitierende Faktor dafür ausgeschlossen. Und solange wie wir das nicht haben, ist die Entwicklung in den Geräten nicht abgeschlossen. Solange wie wir das nicht haben, ist nicht abgeschlossen. Weil jetzt müssen wir probieren. Du probierst und hoffst, bist ermüdet genug, dass was passiert. Ich genauso. Aber wir müssen wissen, an welcher Stelle ist der Wachstumsreiz. So, und wenn wir das wissen, dann haben wir den limitierenden Faktor noch Ernährung. Dann müssen wir darauf achten. Aber wir können nicht auf alles achten. Wir haben auf bestimmte Bereiche zu Hause keinen Zugriff. So, und deshalb muss man dieses Thema bespielen. Mit Vorträgen, das ist nur die halbe Miete. Ja? Der Andreas Bredenkamp ist so ein Vorreiter in diesem Bereich. Der macht Vorträge bis zum Erbrechen. So, und die Leute gehen raus und sagen, hat sich schön angehört. Ja, ist aber wichtig. Das heißt nicht, dass man das sein lassen soll, aber es wird zu wenig umgesetzt. Die Konsequenz daraus ist zu gering. So, der Trainer hat heute nicht mehr die Zeit, die Ansprachen zu machen mit dem Einzelunterricht. Die Leute müssen anders organisiert werden. Und jetzt kommt uns der Markt zu Hilfe. Die Leute merken ähnlich wie ich, Stärke reicht nicht. Ich sitze im Auto und kann mich nicht bewegen. Was brauche ich? Beweglichkeit. Ich suche danach. Das muss man den Leuten zeigen, wo es die Hilfe gibt. So, der Kieser hat damals gesagt, ein kräftiger Rücken kennt keinen Schmerz, war sein Slogan. Ja? So, der August Smiesl, ich weiß, den August kennen ja fast alle, ist der stark? Tierisch stark. Was hat er? Rückenschmerzen. Woran hat es gelegen? An der Beweglichkeit. Also ein starker Rücken kennt keinen Schmerz, die Aussage ist Nonsens. So, das muss man sich einfach mal überlegen. Hast du Disbalance, hast du Ungleichgewichte, stimmt was nicht, stimmt die Architektur nicht, kriegst du Rückenschmerzen, egal wie stark du bist. So, von daher muss man dieses Thema für den Bereich Longevity nochmal anders bespielen. So, und da gehört das Thema Beweglichkeit rein, Steuerung rein. So, und hier muss man aufpassen aus meiner Sicht, dass man nicht überdigitalisiert und nur Nonsens darstellt, was am Ende kein Mensch braucht, sondern so viel darstellt wie nötig. Minimum. Prinzip, am Minimum orientiert. So, wenn nur 5% der Leute eine App nutzen, dann brauche ich die App nicht. Ja, so, wenn ich sehe, die Nutzung passt nicht, dann bin ich auf dem falschen Weg. Wenn ich es nicht hinbringe an den Kunden, wenn der Kunde nicht sagt, ich will es haben, wenn ich keinen Sog erzeuge, dann bin ich mit meinem Produkt falsch. Und dann kann ich 5000 Entwickler beschäftigen, dann bin ich mit meinem Produkt falsch.
Mario, du bist auch ein großer Verfechter von Muskeltraining, wie wir alle, aber du gehst auch raus und definierst das klar. Und wir haben ja bei der WHO Bewegungsempfehlung, du hast ja die 150 Minuten
ja.
Herz-Kreislauf-Training, du hast auch die 2 Trainingseinheiten Krafttraining pro Woche, die empfohlen werden. Thema Beweglichkeit, sollte das da auch noch mit rein, dass man sagt, okay, das
ja,
lassen wir damit zusammen?
Bei der WHO beschäftigt sich ja wahrscheinlich niemand mit Krafttraining. Was sie wahrscheinlich meinen, ist, dass die Leute zu wenig Muskelmasse haben und als Lösung dafür sehen sie das Krafttraining. So, und das Krafttraining gibt es in 2 Richtungen. Einmal kann ich sagen, ich erzeuge eine Last und auf der anderen Seite ziehe ich am Muskel. Deswegen spricht man auch vom Muskellängenwachstum. Deswegen ist das Beweglichkeitstraining, ein Muskellängentraining genauso wichtig wie das bisherige Krafttraining, was man so herkömmlich kennt. Und wer einfach mal einen Kniestand gemacht hat und nach hinten geht, dann die Spannung im vorderen Oberschenkel spürt und dann mal überlegt, wie lange er das halten kann, der merkt sehr schnell, dass er im Bereich ist von 80-100% der maximalen Leistungsfähigkeit. Und deshalb hat auch der Kurt Moser das ein Buch geschrieben, Kraft in der Dehnung. Ja, so, das wird eine zentrale Rolle spielen und das gehört aus meiner Sicht vielleicht konkretisiert in die Empfehlung der WHO. Und das Herz-Kreislauf-Training ist auch sehr pauschal dargestellt, 150 Minuten. Ja, jede Art von Bewegung führt zu einem erhöhten Energieverbrauch. Gut, führt aber nicht zum Fettabbau. So, ein erhöhter Energieverbrauch. Der Muskel verbraucht in Ruhe, wenn er etwas weniger Energie hat, minimal weniger Energie hat, wie er benötigt. Ja, das weiß man. Von daher ist das in Ordnung. Aber ein Herz-Kreislauf-Training sieht so aus, dass das Herz volatil arbeiten sollte. Puls hoch, Puls runter, ein Intervall, dass sich die Herzwand verdickt, die Hohlräume im Herzen vergrößern, das Herzminutenvolumen, sagt man dazu, steigt. Auch das gehört genauer definiert. Aber ich glaube, das ist zu viel verlangt für eine pauschale Empfehlung der WHO. Ich persönlich bin schon sehr froh, dass überhaupt von so einer Institution so eine Empfehlung gegeben wird. Und 150 Minuten ist natürlich für viele kaum erreichbar. So, und deshalb kommen wir auch zu dem Punkt. Ich glaube, dass wir Trainingsmöglichkeiten überall zur Verfügung stellen müssen, mit Personal, ohne Personal, ist völlig egal. Im Grunde genommen müsste ein Fitnessstudio in jedem Hochhaus sein, wo, was weiß ich, mehr wie 300 Leute wohnen, was du ja in den USA an den Colleges oder in Las Vegas, wenn du in diese Wohnkomplexe gehst, ist überall ein Fitness mit dabei, dass die Leute die Möglichkeit haben zu trainieren. Also es gibt einen, der hat Geld und schafft die Möglichkeit, dass die Leute trainieren können, dafür bezahlen sie. Ja? So, und der andere lebt davon, dass sie es nicht können. So, und das ist der Trainer. So, und der Trainer muss sich heute, der Trainer, der die Fachkraft, sage ich mal, der Longevity-Assistent oder wie du ihn auch
das
immer.
Das ist ein schöner Name.
Ja,
das ja, halt mal fest.
Ja, den, den du dort, den man dort entwickeln sollte, der sagt einem einfach, wie man das Ganze nutzt. Und der Vorteil ist, dass man die Bewegung an den Geräten ja heute schon. Also ich glaube, dass ich Geräte bauen kann, wo ich mit dir besser trainiere. Ich glaube auch, dass ich die besser periodisieren kann. Ich glaube auch, dass ich das alles so bauen kann, dass du die Fehler minimierst. Ja, ich kann das auch so bauen, dass es wesentlich günstiger ist. Das kann ich alles. So, aber ich kann dich nicht motivieren, ja, wie das ein Mensch macht in einer Gruppe etc. Von daher wird es Online-Coaches geben, die Wissen vermitteln oder die solche Sachen gerade, wie ich hier schildere, wie ein Herz-Kreislauf-Training ist oder, die Leute motivieren, die Leute mitreißen, Menschenspezialisten, die dir ermöglichen, dass du im letzten Dorf, wo die Geräte dir zur Verfügung stehen, ein Krafttraining machen können. Und wenn du draußen an einem Outdoor-Park vorbeiläufst, solltest du wissen, wie du den nutzt, dass du dein Training überall machen kannst. Und selbst wenn du nur eine Klimmzugstange hast, solltest du wissen, was du an der Klimmzugstange machst. Das ist ja so mein Anliegen, was ich in die Branche trage, dass wir viel mehr Aufklärung, und das ist auch für euch, die Deutsche Hochschule, wichtig, dass wir dieses Thema viel, viel größer machen, viel, viel breiter machen und nicht nur immer sagen, ach, Discount ist schlecht und Premium ist teuer, das ist gut, das sind Leute. Das kann jeder für sich entscheiden. Der eine hat kein Geld, will aber trotzdem trainieren, der informiert sich online. Der andere möchte die Ansprache haben vor Ort, der möchte ein bestimmtes Publikum haben, wie in einem Hotel, der geht halt dahin. So, oder der eine geht in einem Robinson-Club, weil er weiß, da erwartet mich das oder das. Das entscheidet der Kunde, der Markt sortiert sich. Aber das zur Verfügung stellen von Equipment, ja, das ist wichtig. Und ich werde dafür sorgen, und das mache ich schon sehr lange, dass das Training für Laien möglich wird, ohne dass sie große Fehler machen. Dass sie die Geräte falsch einstellen, geht nicht. Dass sie das Gewicht falsch wählen, das kann ich heute mit dem Krafttest machen. Der Krafttest ist aber nicht das Rätsel zur Lösung, weil die meisten machen keinen Krafttest und wenn, machen sie ihn zu lasch. Das heißt, hier muss man andere Möglichkeiten schaffen. So, dann kann ich periodisieren, aber was ist eine Periodisierung? Ist es Wechseln von Trainingsmethoden? Nein. Eine Periodisierung ist, wenn ich genau weiß, an welcher Stelle kommt der Kunde nicht weiter. Aber weiß ich das? Nein. Also ich brauche ganz andere Entwicklungen in diesem Bereich, um das zu lösen. Und das ist was, dem habe ich mich gewidmet und da höre ich auch nicht auf, nur weil ich meine eChim-Anteile verkauft habe. So, das ist ein Gedanke, den werde ich weitertragen. Und natürlich ist meine Tochter dort in dem Bereich genauso unterwegs, die ist mit mir in den Firmen. Und wenn ich nicht mehr bin, trägt sie den Gedanken weiter. Und solange wie ich noch einen klaren Gedanken fassen kann, werde ich meine Ideen dort einbringen. Und wenn die Leute dann sagen, das musst du doch nicht, was muss ich denn? Ich muss schon lange nicht mehr. Ja, aber ich will. Ich finde das total geil. Ich finde das Thema total spannend. Und warum soll ich dieses Thema nicht bespielen? Das kann ich noch machen, 5 Minuten, bevor ich abnipple.
Bis zum Ende.
Vor der ganzen Entwicklung, die du jetzt geschildert hast, wo siehst du die neue oder zukünftige Rolle des Trainers in den Studios?
Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich sehe den als Assistent in verschiedensten Bereichen. Also in den Studios, wo eine Betreuung stattfindet, wenn man überhaupt von Betreuung reden kann, wenn jemand 50, 60, 70, 80 oder 100 Euro zahlt, den kann man nicht umfassend betreuen, so wie es notwendig ist, um in dem Bereich Longevity wirklich was zu erreichen. Da wird man immer an der Oberfläche kratzen. Und es ist auch nicht notwendig, dass man seine Leistung verschleudert. Ich denke, hier gibt es neue Geschäftsmodelle. Der Trainer wird in jedem Fall viel mehr noch gefordert in diesem Bereich Fachwissen und in der praktischen Umsetzung. das Thema Krafttraining, das Thema Anabolismus, sprich Aufbau, wird immer wichtiger. Warum? Alle Geschäftsmodelle, die wir bisher in der Fitnessbranche gesehen haben, funktionieren nur, weil der Kunde uns nicht für das Ergebnis verantwortlich macht. Wenn aus ihm was geworden ist, war er selber. Wenn nichts geworden ist, sagt er, ja, ich bin halt...
Die Gene.
Sind die Gene, ja, fertig.
Ja.
So. Ja, man muss sich das einfach so vorstellen. Stell dir vor, du hast eine Autowerkstatt und der Autowerkstatt ist die modernste Werkstatt im ganzen Gai, aber von 100 Autos kannst du nur 10 reparieren, alle anderen gibst du kaputt zurück. Oder? So, und jede Woche machst du eine Veranstaltung, wenn die Leute kommen, ihr Auto bringen, sagst du, guck mal, ich habe eine neue Werkstatt, ich habe eine neue Hebebühne, guck mal, da hinten habe ich wieder investiert und ich habe auch schön geputzt. Und jeden Tag kommen ja die Putzfrauen. Es ist wirklich alles clean hier und da habe ich ja so eine schöne Grube. Ach, und kannst mein Auto reparieren? Na, nee. Aber ich habe eine schöne Werkstatt. So, frei übersetzt ist genau das, was im Fitnessstudio passiert. Die Leute kommen in einem Fitnessstudio, nur 10% der Leute erreichen ihre Ziele. So, und wir sind gar nicht dazu in der Lage. Und mittlerweile sagt man, ja, das spielt alles keine Rolle. Die Leute bleiben ja trotzdem Mitglied. Ich habe trotzdem erfolgreiches Geschäftsmodell. Die rennen mir die Bude ein. Ja, so, alles wird in Gruppen organisiert. Es ist also immer ein Fertigmachen in der Gruppe, ob die Leute was erreichen oder nicht, ob das was für die Gesundheit ist. Jeder weiß, dass so ein Training, wo die Leute eine Stunde lang platt gemacht werden, sicherlich nicht zu den Ergebnissen führt, die sie sich wünschen. Aber man bietet es an, weil die Leute sagen ja, alleine kann ich mich nicht motivieren, in der Gruppe ist es. Ich war in England, ich war überall, ich habe mir das angeschaut, ist überall das Gleiche. In den USA überall das Gleiche. Der Discount hat gesiegt, 70% Wachstum im Discount. Und ich habe ja nun selbst auch 15 Clubs, wir haben ja über 30.000 Mitglieder verkauft an die LifeFit Group. Dort waren Discounter dabei, Premium-Clubs dabei, auch medizinische Clubs dabei, die nehme ich hier mal ein bisschen raus an der Stelle. Aber ansonsten haben wir auch dort das Gleiche gemacht. Die Leute kommen und die elektronischen Geräte werden dazu hergenommen, dass sie überhaupt die Bewegungen lernen, weil wenn sie an der elektronischen mal die Bewegung gelernt haben, dann machen sie an den mechanischen ähnlich. So, und trotzdem kam unser Anlagenleiter und sagte, die Trainer, die braucht eigentlich kein Mensch mehr, ja, die legt keiner Wert drauf, können wir die nicht durch Putzfrauen ersetzen, weil die haben einen höheren Stellenwert, ja. So, das ist eine Kapitulation. So, das ist eine Kapitulation im Markt oder eine Entwicklung, die demnächst abgeschlossen sein wird, weil das Thema Longevity hochkommt. Spätestens an der Stelle ist das zu Ende. Ich glaube auch nicht, dass die Clubs mehr so groß sein müssen. Ich glaube, dass die Clubs, die dort Bestand haben, ich denke auch, dass der Discount weiterhin Bestand hat, aber dass eine ganz andere Trainerriege sich entwickeln wird, die diesen Discounter nutzen. Oder dass Longevity Center von denen lebt, die im Discount trainieren, aber die Informationen hier bekommen. Das, denke ich, wird sich ändern im Markt und ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass es sich ändert, weil ich hier eine riesen Marktchance sehe. Longevity Center, musst du dir vorstellen, stelle ich mir vor, dort wird alles gemacht für die alten Menschen, inklusive soziale Kontakte, inklusive Screening, inklusive DNA-Abgleich, gucken, was in der Zelle ankommt, Genetik, Epigenetik. Es ist so viel, was mittlerweile dort reinspielt und die Leute werden sagen, du, ich will wissen, ob das Training mir was genützt hat. Erzähl mir hier nicht einen Quatsch. Sie werden dich verantwortlich machen für ihr Ergebnis. Und spätestens dann ist das alte Geschäftsmodell gescheitert, zumindest für die Zielgruppe, die Ergebnisse möchte. Das heißt nicht, dass die jungen Leute nicht kommen. Das heißt nicht, dass das weitergehen wird. Aber es wird eine Entwicklung in eine andere Richtung geben mit riesen Umsatzmöglichkeiten.
Sehr spannend.
Ja. Freuen wir uns. Und dort werden die Trainer eine entscheidende Rolle spielen. Jeder, der heute sich dort gebildet hat. Und hier wird ein akademischer Grad, wird ein Markenzeichen sein. Ja? Es ist doch logisch, dem Doktor Med, den vertraust du mehr, wie, ach, der ist Arzt. Ach so, nee, der ist Doktor. Ah, dem Arzt schon nicht. Ach so, der ist Arzt und der ist Physiotherapeut. Wem vertraust du mehr? Ach, der hat eine A-Lizenz oder der hat eine B-Lizenz. Wem vertraust du mehr? Es ist eine Vertrauensfrage. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man heute Qualitätskriterien hat. So ein MPG, so ein Medizinproduktegesetz, ist ja dazu da, dass der Kunde von außen sieht, aha, da hat einer Standards in seinen Geräten, in seiner Einrichtung, da kann ich mich drauf verlassen. Das ist aber nur die halbe Miete, weil fürs Know-how gibt es das noch nicht. Und da werden die Leute dann noch suchen. So ein Kurt Mosetter, ja, der unheimliches Wissen in diesen Bereichen aufgebaut hat. Meinst du, da muss ich um den Kunden Gedanken machen oder reisen die Leute aus der ganzen Welt bei ihm an?
Letzteres.
Ja? Also meinst du so ein Longevity Center, wenn einer dort sagt, ich habe für dich eine Lösung, bei mir ist die Muskelmasse garantiert, du hast so und so viel Muskelmasse und ich sage dir, jetzt geh nach Hause. So, und dein Training ist nicht fünfmal die Woche, 2 Stunden am Tag und nur mit Entbehrung verbunden, sondern dein Training ist am Minimum. Das machst du und du erhältst deine Muskelmasse und die kannst du messen. So ein Muskelmasseerhalt ist eigentlich auch das falsche Wort, weil durch den Alterungsprozess baust du ab. Das heißt, du musst permanent Muskelmasse aufbauen, damit du den Abbau minimierst. So, und dort müssen wir hin. Du brauchst mehr Muskelmasse. Ein Astronaut altert 30 Mal schneller und das Einzige ist von der Schwerkraft entbunden. Und genau dort liegt die Krux. Und alle Bestrebungen im Bereich Longevity werden scheitern, wenn die Muskelmasse nicht ausreicht. Und das ist nicht nur meine Meinung. Ich denke, das ist mittlerweile
angekommen. Muss man jetzt nur nutzen, auch die Chance. Also ja, an alle das, Betreiber da draußen.
An alle Betreiber, denkt über neue Geschäftsmodelle nach und schaut jetzt, wo ihr gesund seid, wo ihr Geld habt, denkt über Weiterbildung nach, ihr habt Zeit, denkt über neue Geschäftsmodelle nach. Ich mache das permanent.
Mario, kommen wir einmal zu dir, apropos neue Geschäftsmodelle. Du hast jetzt ja E-Gym-Anteile verkauft, die Body Culture Clubs hast du verkauft, auch Skillcore, das kognitive Trainingskonzept, was du hast, auch Vapiano hattest du, Windparks hast du investiert. Die Frage ist, wie geht's bei dir persönlich weiter? Was ist das Next Big Thing von Mario Görlach? Bleibst du uns in der Branche erhalten? Machst du andere Themen? Du hast ja schon angedeutet, solange du da bist, wirst du das Thema Training und Muskeltraining vorantreiben. Gibt es da schon konkrete Pläne?
Ja, also ich sag mal, im Grunde genommen muss man sich ja meinen Lebenslauf nur anschauen. Alles, was ich mache, dient einer Lernphase. So, und ich möchte über nichts reden, was ich nicht selbst gemacht habe. Du hast vorhin erwähnt, ich war Betreiber. In dem P15 nehmen wir das einfach als Beispiel, wo der Miha-Milan-Zirkel entstanden ist. Und oben drüber war ein Reha-Zentrum, was 11 Ulmer Ärzten gehört hat, viele davon Orthopäden. Die haben das selbst bespielt und die haben mich als Wettbewerb gesehen und haben gesagt, das, was der kaputt macht, machen wir gut. So, irgendwann habe ich die alle eliminiert, habe da einen nach den anderen aufgekauft und habe dort eine feindliche Übernahme gemacht, weil ich gesagt habe, das Thema kann ich selbst bespielen, weil ich glaube, dass Leute für das Reha-Zentrum irgendwann nicht mehr geeignet sind und für den Fitnessclub noch nicht. Und habe eine Zwischenebene eingezogen. Und das hat sich auch bewahrheitet, so ist es. Und manche sind für den Fitnessclub nicht mehr geeignet, aber für das Reha-Zentrum noch nicht. Das ist eigentlich der Bereich Longevity. Und manche nutzen einfach auch alles. Ja? So, und deshalb ist das sehr wichtig, dass dort das Know-how transportiert wird. Und wenn man sich das dort anschaut, dann weiß man, dass man dafür auch Geräte braucht. So, und deshalb habe ich mir überlegt, ich brauche Geräte, aber die Geräte brauche ich auch wirtschaftlich. Ich muss, was heißt die Geräte? Und die Anlage muss wirtschaftlich sein, dass sich die Geräte rechnen. Und deshalb habe ich in die Systemgastronomie investiert, weil in der Systemgastronomie, ich habe in einem Vapiano, das war das erfolgreichste Vapiano, was ich hatte weltweit in Zürich, in der Filmarena, dort haben wir 7,8 Millionen Schweizer Franken Umsatz gemacht. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, auf 1000 Quadratmeter, was weiß ich, 7,8 Millionen Schweizer Franken Umsatz mit Pizza, Pasta und Salat. Da brauchst du ein System, richtig? Also der kleine Italiener, der sicherlich das bessere Essen macht, macht den Umsatz nicht, oder?
So, schwierig. Also,
mit System zum Erfolg. So, dieses Thema habe ich versucht zu lernen. Was sind die Mechanismen in so einem Franchise? Wie funktioniert so ein Franchise? Und habe das versucht zu adaptieren in meine Gedankenwelt, in die Studios. Also ich werde nie ein Gastronom sein. Ich war auch in keinem einzigen Vapiano, was ich selber hatte, jemals drin. Ja, ich hatte 14 Vapianos, habe da überall investiert. Aber es hat mich nur das System interessiert. Und so habe ich den Zugang eigentlich gehabt. Und wenn man das heute sieht, brauche ich Systeme, um Probleme zu lösen. Und eines der Probleme ist, dass die Leute immer mehr im Kopf nachlassen. Wir sehen das Thema Alzheimer, wir sehen das Thema Demenz. Und dafür haben wir keine richtige Lösung. So, das heißt, was biete ich denn an? Die Ergotherapie in den Reha-Zentren, die geht durch die Decke. Man hat überhaupt nicht so viele Ergotherapeuten, wie man eigentlich braucht. Die Leute haben Depressionen, die Leute sind kaum noch in der Lage, bestimmte Bewegungen zu machen, Schlaganfälle nehmen zu und. So, und schaut man genau hin, ist die Vikomotorik das, was vernachlässigt wird. Also visuell, du siehst was, kognitiv, du entscheidest, triffst eine Entscheidung und motorisch, du setzt es in eine Bewegung um. Und was wir beobachten können, dass die Leute immer langsamer werden. Beispiel für Vikomotorik ist eine Ampel. Die Ampel schaltet um auf grün, du siehst, ach, grün, du beurteilst es und läufst los. So, wenn du jetzt mal die Leute in der Autoschlange beobachtest, dann brauchen die 30 Sekunden, bevor sie losfahren. Und da darfst du in Zukunft einfach nicht mehr böse sein. Die machen das nicht, weil sie dich ärgern wollen, sondern die sind einfach
dusselig. Können es nicht anders. Ja,
die können es nicht. So, die sind einfach in diesem Bereich, haben die abgebaut. Oder? So, und genau das erleben wir. Sie können es nicht mehr ordnen. Und alles fürs Hirn ist das Wichtigste, dass du was siehst, die Entscheidung triffst und umsetzt, das Training der Augen, das Training der kognitiven Fähigkeiten, die motorischen Fähigkeiten, alles in einem. Und deshalb habe ich in den Skillcord investiert und das Thema wird bespielt. Ich habe in Milon investiert, ich habe in eChem investiert, weil ich das Thema bespielen wollte. Und immer, wenn ich merke, das Thema ist zu Ende, für mich zu Ende, ich habe dort in dem Unternehmen nicht mehr den Einfluss, um was nach vorne zu treiben, oder ich glaube, dass es ein anderer besser kann, wie beispielsweise beim Skillcord, glaube ich, dass die beiden Gründer dort das besser nach vorn treiben können. Der Marcel und der Christian, die leben das Ganze und der Alex Strahl dazu, die leben das Ganze. Da habe ich keinen Mehrwert, das Ding. Ich werde das immer unterstützen, ja. So genau so gut, wie ich eChem immer unterstützen werde und die Entwicklung in die Software unterstützen werde. Aber ich habe das alles verkauft, weil ich glaube, dass ich mich konzentrieren muss auf das, was ich in der Zukunft vorhabe. Und das ist das Thema Longevity. Ich werde mich diesem Thema Longevity verschreiben bis in alle Ewigkeit. Also das wird mein letztes Projekt sein, was ich mache. Und dort werde ich abschließend alles tun, um die Geräteentwicklung, vielleicht sogar markenübergreifend, so nach vorne zu treiben, dass für die Leute dort eine Lösung bereitgestellt wird, die es heute noch nicht gibt. Diese Lösung, die ich anstrebe, die gibt es heute nicht und dort gehe ich hin. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 werde ich in die Standortentwicklung investieren. Ich werde versuchen, so viel wie möglich Fitnessstudios ich möchte, dass man in 5 Minuten zu Fuß im Fitnessstudio erreicht, wo man trainieren kann. Und da werde ich auch investieren in Franchise von mir aus auch in einzelnen Geschichten. Also da alles, was es dort gibt. Und ich habe mich noch nicht abschließend entschieden, mit wem ich das alles mache, möchte aber auch dort verschiedensten Spekulationen dort entgegenwirken. Natürlich ist es so, dass der Hubert Haupt seit Jahren versucht hat, dass ich wieder für ihn arbeite und nicht für Ijim. Der Hubert Haupt hat irgendwann mal zu mir gesagt, Marius, war der größte Fehler, dass wir das nicht zusammen weitergemacht haben. Und ich mich für den Richard Hauser entschieden habe. Und das ist eine gewisse Größe, die der Hubert dort an den Tag gelegt hat. Und deshalb habe ich auch gesagt, ich helfe dir im Verkauf, gucke, dass es für die Kunden passt, gucke, dass es für dich passt. Und es ist natürlich klar, und das sieht man ja auch in den letzten Podcast von Christian Jäger, wo ich ja ein bisschen schmunzeln musste, wo er dann sagt, er sucht denjenigen. Natürlich bin ich mit ihm im Gespräch. Natürlich versucht er, dass ich ihn unterstütze. Natürlich versuchen der Wolf und alle seit Monaten, um nicht zu sagen seit Jahren, dass ich dort mein Know-how einbringe. So, ich habe mich aber bis jetzt dort sehr zurückgehalten, weil ich natürlich auch noch bei Ijim Gesellschafter war und nicht auf zwei Hochzeiten tanzen möchte. Punkt eins. Man schließt eine Sache ab. Und man gibt auch dem Unternehmen dann die Zeit, den Verlust, der entsteht, wenn man geht, den auszugleichen. So, es ist ein bisschen anders wie im Fußball, wo die Leute heute von einem Verein zum anderen wechseln.
In der nächsten Woche woanders
spielen. Und woanders spielen. Aber auf der anderen Seite ist das ja nicht dumm. Die Sportler haben eine Fähigkeit und diese Fähigkeit müssen sie so teuer wie möglich verkaufen. Im Maschinenbau, der eine Manager geht in der Firma weg, geht in eine andere, der geht natürlich nicht in eine andere Branche, der geht dahin, wo er seine Fähigkeiten hat. Und deshalb habe ich auch damals, als die Vertriebsleute alle abgehauen sind bei Ijim, weil der Martin Fichter, der Geschäftsführer damals, nicht wirklich Fähigkeiten in der Menschenführung hatte, der Philipp ihn zu lange die Stange gehalten hat, bis später allerdings auch gemerkt hat. Als sie alle weggegangen sind zu Milan, ist schon wieder so aufgekommen, ach, die haben Ijim verraten, die haben das so einen Nonsens. Die Leute müssen einfach arbeiten und die arbeiten da, wo sie ihre Fähigkeiten haben. Und dann gehen sie dahin, wo es auch elektronische Geräte gibt. Was soll dieser ganze Schwachsinn, dieser ganze Fan-Kram? Fans sind nicht Herr ihrer Sinne. Ja, die sind Fan von irgendeinem Verein, der jeden Tag verliert oder was weiß ich. Von mir aus soll das jeder sein, wenn er das gut findet. Aber im Management, im Business hat das nichts zu suchen. Da bietet man seine Fähigkeiten dort an, wo man Nutzen spenden kann und wer den Nutzen erkennt. Und deshalb glaube ich auch, dass man das überdenken muss. Und auch für die Betreiber. Wichtig ist doch, dass Entwicklung stattfindet, dass sich Leute Gedanken machen. Weil der Betreiber hat doch keine Zeit, sich in seinem Laden Gedanken zu machen. Der muss einfach gucken,
dass der Laden investiert. Er ja das Geld an, dass die Hersteller sich da...
Genau, und die Hersteller sind gefragt, auch die großen Hersteller wie Life Fitness etc. In China sind die verschiedensten Messen, da werden so viele elektronische Geräte kommen, alle machen sich Gedanken. Die elektronischen Geräte werden einen Wahnsinnsboom erleben. Ja, vielleicht nicht in der jetzigen Form, vielleicht muss man auch da was überdenken, so dass es der Kunde im Studio nutzt, auch der härter Trainierende nutzt oder der Longevity-Mensch nutzt oder. Aber das liegt doch an den Betreibern. Wenn der Kunde nicht kauft, hat er einen Grund, warum er nicht kauft. Also sag mir den Grund, warum du nicht kaufst und ich arbeite daran, dass ich besser werde. Und da habe ich noch so viele Ideen, so viele Gedanken. Da bin ich einfach überhaupt nicht fertig mit dem Thema. Ich werde das weitertreiben, ganz klar. In welcher Form auch immer. Und mit wem auch immer.
Da bleiben wir sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ja.
Longevity ist definitiv ein wichtiges und aufsteigendes Thema. Sind wir gespannt. Mario, abschließend noch ein paar persönliche Fragen. Deine Tochter Christine hat es ja vorhin schon erwähnt, die hat dich ja bei ganz vielen der genannten Karriereschritten begleitet. Da auch nochmal die Frage, gibt es dann ein Geheimrezept für dieses erfolgreiche und vertrauenswürdige Vater-Tochter-Verhältnis, was ihr habt?
Ich weiß nicht, ob es ein Erfolgsgeheimnis in dem Sinn gibt. Ich denke eher, es ist ein Respekt. Also ich habe nie den Anspruch gehabt, der beste Vater zu sein oder was weiß ich. ich hatte immer den Anspruch, dafür zu sorgen, dass mein Kind lebensfähig ist und auch leidensfähig ist. Und deshalb habe ich nicht versucht, sie zu verwöhnen in allem, sondern ich habe ihr sehr früh beigebracht. Und was heißt beigebracht? Sie hat eigentlich so eine Grundmotivation, dass sie von alleine Leistung bringen wollte, um was zu erreichen. Und das habe ich einfach gefördert, in einer freundschaftlichen Weise. Ich habe sie aber zu nie zu irgendwas gezwungen, sondern sie ist da immer marschiert. Und sicherlich hat sie mich zu vielen gefragt, wenn man sagen könnte, bin ich vielleicht nicht ihr Vater, sondern ihr Mentor. Und deshalb haben wir auch, habe ich sehr früh sie überall beteiligt. Was soll ich mit dem Geld? Ja, das ist, ich muss es doch eh irgendwann vererben und versteuern. Und mein Lebensglück liegt nicht da drin, das Geld zu häufen bis zum geht nicht mehr. Mein Glück liegt da drin, was zu machen, was ich schön finde, ein angenehmes Leben zu haben, fit durchs Leben zu gehen, selber auch das zu testen an mir selber, was funktioniert, leistungsfähig zu bleiben. Und das habe ich meiner Tochter mitgegeben, das lebt sie genauso. Sie trainiert, sie macht ihr Ding, sie überträgt das jetzt schon an das Enkelkind, die in dem Bereich auch schon relativ aktiv ist. Und wenn es ein Geheimnis gibt, dann auf Augenhöhe zu sagen, was sind deine Ideen, was sind meine Ideen, was bringen wir ein, zu diskutieren. Und ein unendliches Vertrauen, ja, das ist in das, dass es gut ist. Und für mich gibt es nichts Schöneres, wenn ich sehe, dass mein Kind neben mir groß wird und auch größer wird als ich. Ich strebe an, dass sie das viel, viel besser macht. Deswegen habe ich sehr früh zu ihr gesagt, du geh in die USA. Sie war bei Cybex in der Marketingabteilung schon sehr früh, hat dort auch Englisch gelernt, war in Spanien, hat Spanisch gelernt. Ich habe auch sehr früh zu ihr gesagt, hör auf mit dem Sport, kümmere dich darum, dass du Sprachen lernst, weil das war immer mein Defizit. Ich glaube, dass ich heute viel, viel erfolgreicher wäre, wenn ich perfekt Englisch sprechen würde und vielleicht auch noch Spanisch. So, aber das kann sie ja machen. Ich brauche das nicht. Ich kann ihr da sehr viel mitgeben. Und deshalb ist es doch auch klar, dass sie in der Firma immer mehr das Zepter übernimmt, sie die Themen nach vorn treibt. Sie ist 40 Jahre alt. Ich bin 61. Ich latsche da mit, ich gebe meine Ideen rein und sie macht das so und ich finde das so schön, das zu beobachten. Und ich finde es aber auch total spannend, wie die Leute mich fragen, was? Warum tust du dir das an? Warum machst du das? Ich sage, was tue ich mir denn an? Ich tue mir nichts an. Ich mache das total gern, das ist mein Leben. Das ist, soll ich wie viele andere mittags auf dem Boot hocken und schon besoffen sein oder mir schon die erste Flasche Wein reingezogen haben um 12 Uhr, um zu sagen, ach, das ist mein Leben. Das ist doch nicht mein Leben. Mein Leben ist Entwicklung. Ich mache das auch gern. Ich sitze gern mal irgendwo, keine Frage. Ich gehe auch gern Skifahren. Ich habe auch meine Freizeit, ich habe auch mein privates Leben, ich habe auch mein privates Umfeld, ich habe meine privaten Freunde, unabhängig von dem Ganzen, aber ich werde doch nicht aufhören, kreativ zu sein. Guck mal, Warren Buffett, wenn man den mal anschaut, hat der Mann es nötig, noch zu arbeiten? So, oder wie viele haben es denn nicht mehr nötig? Hat so ein Bezos es nötig zu arbeiten oder so ein Elon Musk? So, aber die Leute haben doch eine Aufgabe. Es ist doch die Aufgabe, nicht das Geld. So, und ich glaube, derjenige, der immer in Geld und Geld in Bezug auf Ruhestand und wenn ich das Geld habe, höre ich auf zu arbeiten, da fehlt schon was.
Ja.
Da fehlt schon der entscheidende Gedankengang zum Glück.
Ja. Ich glaube aber, ohne diesen Gedankengang kommst du gar nicht erst zu dem Geld, was dich dann wieder weiterbringt. Aber von daher finde ich es schön, dass du dieses Weiterentwickeln mit Christine weiter nach vorne
gehst. Ich werde das...
Toll.
Wahrscheinlich hätte ich ohne die Christine, weiß ich nicht, ob ich dann überhaupt die Motivation so aufgebracht hätte. Christine ist für mich ganz, ganz wichtig, dass sie möchte, dass sie marschiert, dass sie das möchte, ist eine Motivation für mich, am Ball zu bleiben. Und wenn ich sehe, die Kleine, die ist jetzt 9, die spricht Englisch, Spanisch, die Christine wird jetzt auch nach Spanien gehen in den nächsten 5, 6 Jahren, die strebt an, da nach Malaga zu gehen. Sie wollte schon nach Australien, das hat damals Corona-bedingt nicht geklappt. Sie will natürlich dort, und das ist auch wichtig, dass man eine neue Kultur hat, dass man das mal in einem anderen Land macht, dass man sich dort Mühe gibt. Also ich finde, die Arbeit mit der Christine ist einfach mein Lebenselixier.
Super. Gibt es andere Personen in der Fitnessbranche, die dich so eng begleitet hat? Also natürlich nicht so eng wie Christine, aber wo du sagst, da bin ich wirklich dankbar, dass es diese Menschen gab, die dir vielleicht damals geholfen haben oder auch Vorbild waren. Also Schwarzenegger hat sie ja schon genannt.
Ja, der Schwarzenegger, der Albert, das sind ja alles, guck mal, wie lange hat der Albert seine Sachen gemacht, das sind wirklich für mich absolute Vorbilder. Auch der Refet, der macht sein Ding. Natürlich gucken die auch alle, dass es für sie selber passt, ja, aber das ist ja auch das Geheimnis, Geld verdienen ist nichts Verwerfliches. Wenn du nicht erfolgreich bist mit dem, was du machst, dann wirst du auch belächelt. Von daher finde ich das toll. Aber ich habe ganz viele Begleiter, auch mein Partner, der Christian Filipovic, einer der wichtigsten Menschen für mich. Mit dem habe ich eine ganz, ganz enge Partnerschaft. Der René Kalt ist ein sehr, sehr guter Freund geworden. Auch der Rudi, von dem habe ich unheimlich viel gelernt. Oder von den Muppets. Das sind so viele, die ich dort nennen kann. Ein Baram Ektebar, ein Frank Böhme, die mich mein ganzes Leben in der Branche auch manchmal positiv, manchmal negativ. Wir haben uns auch gezofft begleiten, ja. So, oder auch der Henrik Gockel, ja, den ich dort beobachte. Trotzdem sind das eigentlich Menschen, wo man sagt, ja, die haben auch was gut gemacht. Der hat sich in dem Bereich entwickelt, ja. So, von daher habe ich sehr viele Menschen, die mich begleiten, oder wie jetzt den Stefan Schulan, den ich in dem Rahmen, als wir unsere Studios verkauft haben, dort näher kennengelernt habe. Ja, oder Martin Seibold, die dort unheimliche Gedanken haben. Das sind alles Menschen, von denen ich was lerne. Und auch den Philipp möchte ich dort erwähnen. Der war sehr jung und der hatte wahrscheinlich am Anfang viel, viel mehr von uns gelernt, wie wir von ihm. Aber in dem Rahmen, wo er unterwegs ist, in dem Rahmen, wo er sich entwickelt hat, in dem Rahmen oder die Menschen, die dazugekommen sind mit den Investoren, haben wir alle profitiert. Oder der Flo Sauder, der in dem Bereich des Maschinenbaus dort unterwegs ist oder dieser Entwicklung. Das sind alles Menschen, die mich nach vorn gebracht haben. Oder auch dein Papa, ja, der hier mit der Deutschen Hochschule was geschaffen hat, was ja wahrscheinlich einzigartig ist mit dem wahnsinnigen Erfolg. Das sind alles Menschen, die mich beflügelt haben. Ja. Auch der Werner Pfitzenmeier, der dort ja einer der größten Einzelunternehmer sind. Oder der Schaller, der irgendwann von Edeka kam, in dem Bereich Discount dort revolutioniert hat. Ein Wahnsinnstyp mit Wahnsinnsgedanken. Also ich kann da gar nicht, ich komme da so richtig ins Schwärmen, will ich mal sagen, wie viele Menschen einen da begleitet haben in dieser Zeit. So, wo man auch manchmal geschäftlich aneinander geraten ist, ja, das ist auch ganz klar. Oder wo man Sachen gesagt hat, ja, das fand ich jetzt nicht gut, was sie da gemacht haben. Das passiert. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Menschen nicht okay sind, ja. Das ist auch, wenn ich da noch zuletzt, das ist noch der letzte Deal, den ich für eChim noch eingefädelt habe, war Cleverfit mit einem Enzensberger. Auch ein Typ, ja, was er da auf die Beine gestellt hat mit Cleverfit und der Ricardo Christ, der ihm da zur Seite steht. sehr interessante Menschen, ja, oder Sanz, der Bernd Schmid. Wahnsinn, was er da für ein Unternehmen hingestellt hat. Und da habe ich überall hingeschaut, auch dass er dann nochmal CleverFit gemacht hat, die Studios als Franchise-Nehmer. Alles Menschen, wo ich sage, ja, so, oder auch der Björn Krämer war sicherlich lange Jahre nicht mein Freund, weil er die Flexgeräte kopiert hat, ja, und das hat mich natürlich mal sauber angekotzt, ja, aber ansonsten hat er auch mit Fit Plus was hingestellt, wo man sagen muss, wow, ja, aus dem Gedanken. Früher hat da keiner einen Pfifferling da drauf gegeben und heute ist es doch ein annehmbares Unternehmen
Einige Standorte in Deutschland.
geworden, ja. Über 300 Standorte, glaube ich, mittlerweile, ja. So, und die Entwicklung ist nicht abgeschlossen. Und wir werden uns ja, witzigerweise, so ein Frank und wir werden uns einfach ein Leben lang begleiten. Wir steigen irgendwann der eine nach der anderen in die Kiste, ja. So wird das ablaufen. Aber die Branche, der werden wir, glaube ich, erhalten bleiben.
Ja, ist ja auch eine schöne Branche mit viel Potenzial nach oben.
Ja.
Mario, das bringt uns auch zur Abschlussfrage. Wenn du noch mal einen persönlichen oder auch beruflichen Rat an unsere Zuhörer, an die Studiobetreiber geben dürftest, wie würde dieser lauten?
Löse den Engpass einer Kundengruppe besser als alle anderen und die Leute bauen eine Brücke zu dir. Kümmere dich, entwickel dich in die Tiefe des Problems und nicht in die Breite. Vermeide jede Art von Verzettelung. Ist mir auch nicht immer gelungen, aber da geht es auch nicht darum, dass dir immer alles gelingt, sondern dass du dann lernst. Und das, was ich da gerade weitergegeben habe, ist EKS, engpasskonzentrierte Strategie von dem Professor Mewes, den ich irgendwann dort, ja, von dem ich einiges gelesen habe. Kennengelernt habe ich ihn über meinen Ex-Schwiegervater, der zweite Vertreter vom Wirt war. Und von dem, was der Reinhold dort gemacht hat, der Reinhold Wirth, der ja auch ein bekennender EKSler ist. Und wenn ich in Unternehmen schaue wie Kärcher, Winterhalter, Dyson, sind alles welche, die den Engpass einer Kundengruppe besser lösen als alle anderen. Und dann bauen die Leute eine Brücke zu dir. Oder Kurt Mooshedter, der den Engpass einer Kundengruppe besser löst, da bauen die Leute eine Brücke zu ihm. Wenn du Arzt wärst, der Pankreaskrebs heilen könnte, dann würden die Leute auf dem Mount Everest zu dir klettern, wenn deine Praxis da oben wäre. Ja, so das glaube ich. Und das würde ich den jungen Leuten mitgeben. Überlegt euch eine Geschäftsidee, wo ihr exzellent seid, wo ihr das besser macht als die anderen, wo ihr eure Ideen einbringt und habt keine Angst vorm Wettbewerb. Und dort hat mich einer unheimlich beeinflusst, wenn du vorhin, den habe ich vergessen bei meinen Vorbildern. Das ist Richard Branson. Der hat nie Angst vor den Starken. Die Starken sind oft überheblich, werden matschig im Kopf, werden langsam. Benutze sie, um nach oben zu krabbeln. Krabbel an den Starken nach oben und dann kannst du weitersehen. Ja, das wäre vielleicht so ein
Guter.
Tipp.
Super. Mario, dann dir ganz, ganz vielen Dank für die Zeit, für die Einblicke in dein Leben, auch für das, was wir raus da mitnehmen können. Schön, dass du hergekommen bist. Und euch, lieben Zuhörer, liebe Fitnessbranche, ganz vielen Dank, dass ihr es euch bis zum Ende angeschaut habt. Und ich denke, wir haben hier tolle Sachen, die wir euch mitgeben können. Und Mario, bis bald. Danke dir.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal bei Fitness im Ohr.